Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Patrick Monig hat die Sportagentur Jump and Reach gegründet und betreut seither erfolgreiche Sportler wie Stefan Kraft, der gestern die kleine Kristallkugel fürs Skifliegen gewonnen hat, aber auch Johannes Lampater, Weltcupsieger in der nordischen Kombination. Was heißt die Betreuung von Sportlern, mentales Coaching? Das frage ich jetzt Patrick Monig, der direkt von Planitzer nach Innsbruck gekommen ist und heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Herr Monig.
Danke für die Einladung.
Herr Monig, erste Frage gefeiert.
Ja, leider nicht so wie die Jungs wahrscheinlich. Bin gleich wieder zurückgefahren nach Innsbruck. Gibt einiges zu tun. Bei Johannes wie auch beim Stefan die Hintergrundarbeit, die es jetzt die nächsten 2 Wochen noch braucht. Und dann, wenn alle in Urlaub fahren, dann gilt es für uns auch ein bisschen zu feiern, sagen wir mal so.
Sie haben jetzt von Hintergrundarbeit gesprochen. Sie haben jetzt zwei Weltcupsieger, Weltmeister mit Johannes Lampater in der nordischen Kombination, Stefan Kraft schon länger im Geschäft. Was bedeutet Hintergrundarbeit für diese beiden Sportler oder für Sie persönlich?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich kann jetzt nur für uns sprechen. Und da geht es im Kern seit 20 Jahren oder seit 22 Jahren für mich um Persönlichkeitsentwicklung von Sportlern, die ich begleite und betreue. Das ist ja nicht nur mit dem Stefan, das hat ja schon mit Daniel Mesotic und Christoph Bieler und Andy und Wolfi Linger begonnen, vor vielen Jahren. Es bedeutet ein strategisches Coaching. Das heißt, eine Begleitung heißt ja nicht nur immer nur, es gibt einen Weg und ein Thema, sondern es gibt ein Gesamtkonzept, wo viele Bausteine dazugehören, damit überhaupt ein erfolgreicher Weg möglich ist. Das ist ja sehr intensive Arbeit und das ist eigentlich der Kern und der Fokus dieser Arbeit seit 2004. Und da geht es eigentlich um die Betreuung im Hintergrund.
Jetzt hat man, sieht man ja immer die Bilder, wenn Athleten trainieren, wenn sie sich für die Saison vorbereiten. Dann heißt es, aber Erfolge entstehen im Kopf. Ist das das, was Sie sagen? Das ist mein Job, auch die Sportler dahin zu bringen, dass der Kopf funktioniert?
Ja, klar, es hat, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat sehr viel mit diesem Thema Stärke, Mut zu tun. Das kommt aus der Erfahrung, kann ich das so sagen. Der Stefan begleitet ihn seit er 17 Jahre ist. Das sind inzwischen 12 Jahre. Ein Johannes ist mit 16 Jahren mit seiner Mama zu mir gekommen und der ist inzwischen 5 Jahre mit dabei. Und letztlich geht es darum, einem Menschen Orientierung zu geben, mit einem klaren strategischen Konzept, zu wissen, wo man hin will und wo es am Weg irgendwelche Probleme gibt, gilt es, die Herausforderungen zu lösen oder weiterzuentwickeln, damit man an die Spitze kommt. Und dann noch viel schwieriger ist es, wenn man an der Spitze angekommen ist, irgendwie dann auch schaut, dass man da vorne bleiben kann.
Wie schwierig ist es, wie Sie jetzt sagen, dass man vorne bleiben kann? Bei Stefan Kraft war es eigentlich immer eine Erfolgswelle, aber mit ziemlichen Dellen. Gibt es da so etwas, wo der Stefan Kraft einmal zu Ihnen sagt, pa, mit Ihnen geht's nicht mehr?
Ah, das kann durchaus sein, war jetzt nie der Fall. Gibt ja in der Vergangenheit einige Sportler, die ich begleitet habe und die eine gewisse Zeit dabei waren. Es geht immer um eine zwischenmenschliche Geschichte. Also das gebe ich auch den Jungs vor, dass mir Werte wichtig sind. Das habe ich vom Herrn Mateschitz mal in meiner Zeit bei Red Bull mitgenommen, dass es um Respekt, um Loyalität, um Vertrauen, um Auftreten auch geht. Und dass man das weitergibt. Und so, wie ich das vor Ihnen eigentlich verlange, ist es umgekehrt so, dass wir uns gemeinsam so auf dieser Ebene treffen. Egal wie alt, wie jung, ob Sportler oder Nicht-Sportler, es geht um das Zwischenmenschliche, was es braucht. Und dieses Wertethema, von dem ist das getragen. Heißt aber nicht, dass das bis zum Karriereende so bleiben wird.
Jetzt ist das ja ein sehr wertschätzendes Korsett. Jetzt hat man auch das Bild von Sportlern, die ja durchaus Egoisten sind. Wenn man sich in der Vergangenheit, vor allem im Skisport, einen Hermann Mayer oder Stefan Eberharter oder wenn man jetzt auch sieht, die Katharina Liensberger, die innerhalb von wenigen Monaten die Coaches einfach getauscht hat. Ist das im Skispringen anders?
Ich glaube, das hat nichts mit der Sportart zu tun. Also meine Methodik oder diese spezielle Methodik, die da entstanden ist über viele Jahre, die kann man auf jede Sportart umlegen. Es geht immer um einen Menschen im Mittelpunkt und um einen Sportler im Fokus. Das heißt, er muss ja dann performen, er muss ja das umsetzen und das ist immer ein gemeinsames Werk. Über andere Sportler wie die Katharina kann ich jetzt nicht viel sagen, da bin ich zu weit weg.
Würde sie einen Coach brauchen, einen Mentalcoach? Oh,
da haben eh schon viele mitgeredet jetzt. Ich kann das nicht beurteilen von meiner Position aus. Da müsste ich näher dabei sein und dann kann ich dann meine Einschätzung abgeben. Beim Hermann und so, Meier, war das sicher ein Thema, dass man immer ein bisschen jeden individuell einmal anschauen muss. Das ist ja eine Schutzfunktion vielleicht für einen Sportler, wie er agiert. Für mich war es immer Thema, so wie, also das war, es geht nicht, bei mir geht es nicht um Skispringen. Da bin ich zufällig dann irgendwie vor 15 Jahren dazugekommen. Ja. Es geht einfach um die Tatsache, dass ich persönlich der Meinung war, eben, man muss kein Arschloch sein, um ganz vorne Erfolg zu feiern. Und das, da bin ich richtig stolz drauf, dass ein Stefan, ein Michi, ein Jo diesen Weg auch mitgehen, dass man in dieser Wertethematik auch zeigen kann, dass man mit Persönlichkeit, dass man da eigentlich miteinander auch erfolgreich sein kann und das auch konstant liefern kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Produkt aus dem Ganzen, aus der Zusammenarbeit.
Um es ein bisschen plastisch zu machen, Johannes Lampater nach dem ersten Bewerb bei der WM in Planica am Boden, wird nicht aufgestellt für den nächsten Bewerb. Hat er Sie da angerufen?
Nein, ich bin 10 Tage bei der WM dabei. Also ich war die letzten 5 nordischen WMs, war ich mit den Sportlern mit vor Ort. Und da geht es genau um diese Themen, das aufzufangen. Also das Coaching oder diese Begleitung, vor der ich sprich, ist so, das ist wie ein bisschen ein strategischer Steuermann. Der unterm Jahr geht es viel um Gespräche, um Meetings, um Strategie-Meetings, um Entwicklungs-Meetings und Kommunikation. Und vor Ort geht es um einen Wettkampf. Und in dem Fall beim Johannes war es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich ihm eine Stütze sein habe können auf der einen Seite, wie der Fels in der Brandung. Und manchmal bin ich Motivator, manchmal bin ich Bremser, manchmal bin ich Anschieber. Also es kommt auf die Situation davon, in der wir uns befinden. Und dann geht es um das Gefühl und das Gespür und das Miteinander individuell, wo ihm irgendwie hilft, da wieder Orientierung zu finden.
Jetzt, Sie haben ja schon den Michael Heiböck angesprochen, der ja eine, sagen wir so, durchwachsene Saison gehabt hat. Wie schwierig ist es, wenn man sagt, man hat einen Stefan Kraft, der gewinnt, der gestern auch die Weltcup-Kugel fürs Skifliegen gewonnen hat, ein Michi Heiböck, der immer wieder gekämpft hat, war auch am Podest, aber gekämpft. Wie ist das? Gibt es da nicht auch Spannungen?
Ja, ich finde, genau das ist das Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, es geht um Werte. Es geht um die Thematik, die mir persönlich richtig wichtig ist, wie gehe ich miteinander um. Also das heißt, das ist ein respektvoller Umgang miteinander. Und eigentlich profitiert man, wenn man was gemeinsam macht, mehr davon, auch als Einzelsportler, wie wenn man es alleine macht in seinem Kammerl. Das heißt, sich abzuschotten ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und gleichzeitig muss ich dem anderen auch respektvoll zollen, wenn er in seiner Entwicklung so weiterkommt. Das, was ich damit meine mit der strategischen Begleitung, heißt nur, ich versuche jeden einzelnen Menschen oder Sportler, den ich begleite, anhand seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie bestmöglichst an sein Potenzial Maximum zu bringen. Und wenn er das machen kann, gibt's natürlich Unterschiede, weil da gibt's Körperkonstitutionen, die unterschiedlich sind. Es gibt Kindheitserfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die komplett unterschiedlich sind. Also es wird die irgendwie dorthin bringen, wo es maximal möglich ist. Und so ist es unterschiedlich.
Ist es Geld auch ein Thema, dass ein Sportler sagt, ich will an die Spitze und will Geld verdienen, bitte hilf mir dabei? Oder es spielt Geld keine Rolle?
Also in unseren Gesprächen spielt Geld fast keine Rolle. Das sind alle drei Jungs jetzt zum Beispiel ähnlich, weil es geht immer nur nach vor. Wir haben eine sportliche Entwicklung im Kopf. Wir haben eine Entwicklung im Kopf, wie trete ich auf? Wie entwickle ich meine Marke? Also das Markenentwicklungsthema ist viel ein wichtigeres Thema. Zuerst muss ich mal sportlichen Erfolg haben, dann kann ich vielleicht ein Geld verdienen. Dann kommt es davon, was ich habe für eine Sportart. Bin ich jetzt im Tennis oder im Fußball oder bin ich beim Kegeln, ohne da unrespektvoll zu sein. Dann kommt es davon, in welchem Land bin ich. Bin ich in Österreich oder auf einem Riesenmarkt in Amerika oder in Deutschland, wo mehr Gelder zahlt werden. Also es sind, natürlich will er was verdienen, aber man muss immer da schauen, wo ist die Grenze, was ist machbar.
Ja. Jetzt unterrichten Sie auch strategisches Sportmanagement an der Universität. Tirol ist ein Sportland. Es gibt aber eine sehr große Skepsis gegenüber Großveranstaltungen. Da wird immer gesagt, das Management hat nicht hingehauen, die Erwartungshaltungen waren zu groß, die Kosten am Anfang zu niedrig, dann zu hoch. Was muss sich da ändern oder welchen Fehler macht Tirol?
Boah, Fehler. Ich glaube, dass es einfach immer darauf ankommt, dass man mit einem strategischen Konzept beginnt. Und wenn ich das strategische Konzept habe und die richtigen handelnden Personen, die es begleiten und implementieren, dann ist es möglich, eine tolle Veranstaltung zu machen. Also das ist allgemein so gesprochen. Das heißt, ich hole nicht nur eine Veranstaltung ins Land, sondern ich, viel wichtiger ist, was mache ich vor Ort aus der Veranstaltung. Und das ist eigentlich so, da muss ich auch die Tirolerinnen und Tiroler mit ins Boot nehmen, muss sie fangen, muss sagen, kommt auch vorbei. Es gehört irrsinnig viel dazu, aber der Kern ist wieder ein strategisches Konzept, das ich dann begleite.
Haben wir zu wenig gemacht aus einer Fußball-Euro mit Spiele in Innsbruck 2008, aus der WM in Seefeld 2019, von der Rad-WM im Herbst 2018? Ist das Gefühl, dass danach zu wenig passiert ist?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Im Endeffekt kann ich wieder nur darauf verweisen, es geht um das, dass ich davor schon ein strategisches Konzept habe, was ich danach machen möchte. Wenn das da ist, kann ich mit dem arbeiten. Letztlich geht es auch in der ganzen Arbeit geht es eigentlich an dem um die Zukunft. Es geht um unsere Kinder, es geht um Bewegung, Kinder in Bewegung bringen. Wenn ich es nach dem Faktor irgendwie sehe und die Frage stelle, haben wir das geschafft, ist eine Möglichkeit. Ja? Anders ist es, man muss einmal das irgendwie so sehen, dass man es längerfristig zusammenbringt. Dass man sagt, okay, man schaut 5 Jahre, man schaut 10 Jahre, ein Konzept, eine Vision, so strategische, das heißt, Arbeit.
Im Fußball, wo soll der Fußball nach dem Motor EM sein? Wo soll der nordische Bereich nach der WM sein? Wie schauen wir im Radeln aus?
Ja, eine Veranstaltung kann immer nur das allgemeine Konzept im Sport unterstützen. Also das heißt, ich kriege einen Boost durch eine Veranstaltung auf ein bestehendes Konzept für eine Sportart zum Beispiel. Mhm. Somit kann ich dann das nutzen und diesen Hype noch mehr integrieren.
Abschlussfrage, wie kam man zu dem Namen Jump and Reach? Was sagt er aus?
Jump and Reach, im Endeffekt, ich bin ja da hineingerutscht als Leidenschaft und habe viele andere Dinge auch gemacht. Habe selber beim FC Tirol Fußball gespielt, habe studiert, Sportwissenschaften, Betriebswirtschaft und irgendwie war dann plötzlich das da, das Thema Sportlerbegleitung. Und ich wollte nie als Name dafür stehen. Ich wollte immer irgendwie im Hintergrund irgendwie da die Strategie entwickeln. Und Jump and Reach habe ich mir insofern überlegt, dass es das Jump steht für den Mut, abzuspringen und loszulaufen, dass man das auch macht. Und das Reach steht für die Konsequenz, die Einstellung, auch das Ziel zu verfolgen, weil beides in Summe gibt dir die Chance und die Möglichkeit, dann auch dorthin zu kommen, wo du möchtest.
Herr Monig, danke für das Gespräch.
Danke.
Der Südtiroler Simon Lochmann ist seit 1. April Leiter der Abteilung Südtirol Außenbeziehungen und Europa in der Tiroler Landesregierung. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, schließlich gibt es doch immer sehr kritische Wortmeldungen aus Tirol, was Europa betrifft, was die EU betrifft und natürlich auch, was die EU zu Tirol sagt, gerade in der Verkehrspolitik. Wie legt er seine Aufgabe an? Was will er bewegen und was heißt es, Europäer zu sein? Das frage ich jetzt Simon Lochmann bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Lochmann.
Hallo.
Herr Lochmann, die erste Frage gleich. Auf welchem Tabellenplatz steht derzeit der FC Südtirol?
Also wenn ich richtig gehe, am Wochenende nun auf Tabellenplatz 4, das würde ja bedeuten, dass man in der zweiten italienischen Bundesliga sozusagen, da hat man noch Chancen oder zumindest theoretische Chancen noch auf den Aufstieg. Das heißt, der FC Südtirol scheint auf dem Weg ganz, ganz nach oben und vielleicht, wer weiß, mit etwas Glück haben wir auch dann einen FC Südtirol, der in der Serie A dann spielen darf.
Sie sind ja die personifizierte Europaregion Tirol, stammen aus Südtirol, waren lange Zeit beim Brenner Basistunnel beschäftigt bei der BBDSE, später dann im Büro von Günter Platter, vom Landeshauptmann, jetzt in der Abteilung Europa. Was muss man sein, damit man ein Europäer ist?
Ich glaube, die Begeisterung für Europa, die ist mannigfaltig. Also ich sage immer, es ist so ein Sammelsurium in Europa. Also wenn man jetzt in Brüssel zum Beispiel sitzt, dann hört man, jetzt will ich nicht sagen 27, aber doch sehr, sehr viele Sprachen. Und deshalb ist es natürlich sehr spannend, wenn man hier direkt in der Entscheidungszentrale in Brüssel etwas mitwirken darf. Ich sage immer, die Welt ist generell schön, ob das jetzt der Grand Canyon in den USA ist oder ob das zum Beispiel irgendwelche Prachtbauten, ich denke da an die Pyramiden von Gizeh oder vielleicht auch an Angkor Wat in Kambodscha, aber ich behaupte trotzdem, dass wir in Europa so eine Vielfalt haben an Sprachen, an Sitten, an Bräuche und dass unser Kontinent wirklich etwas Einmaliges ist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in einem ein bisschen zweisprachigen Kulturraum aufgewachsen bin, wo man mit dem Romanischen, mit dem Germanischen zu tun hat und deshalb diese Eignung, da doch ein Europäer zu sein, doch relativ groß ist.
Aber wie kann sich ein Land wie Tirol, wenn man auch Südtirol und die Europaregion damit hineinnimmt, wie kann man sich da behaupten in einem Raum mit 500 Millionen Einwohner, wo man oft das Gefühl hat, Brüssel fährt über Tirol drüber, wenn es der Verkehr ist, wenn es um die Freizügigkeit geht, wie bei den Freizeitwohnsitzen. Wie kann man sich da behaupten? Oder zuletzt beim Wolf, wo es sehr schwierig ist, Abschussgenehmigungen zu erreichen und überhaupt eine Verringerung des Schutzstatus.
Also 500 Millionen Menschen und sehr, sehr viele Institutionen. Aber um vielleicht das ein bisschen einordnen zu können, es gibt circa zwischen 15.000 und 20.000 sogenannte Lobbyisten aus NGOs, aus großen Konzernen und vieles mehr, die sich bemühen, in Brüssel natürlich die Gesetzesgrundlagen, die dort geschaffen werden, in eine Richtung natürlich zu lenken, dass sie für sie natürlich günstig sind. Wir haben bereits sehr früh, bereits im Jahr 1995, haben wir ein gemeinsames Büro in Brüssel geschaffen, also vor der Grenzbalken am Brenner gefallen ist, wo wir ja gerade erst die 25 Jahre gefeiert haben. Also sprich, wir haben früh probiert, über die Landesgrenzen hinweg, grenzüberschreitend unsere Tätigkeiten in Brüssel zu verstärken. Das hat damit zu tun, dass man damals schon, also unter meinem Vorgänger, Hofrat Staudigl, versucht hat, bereits ganz, ganz früh die ersten Schritte in Brüssel zu machen. Aber es gibt ständige Vertretungen. Es gibt über 300 regionale Büros. Also man muss schon einordnen, in welchem einem großen Spektrum wir hier in Brüssel arbeiten. Für uns ist es wichtig, Allianzen und Partnerschaften zu bilden, und zwar für Themen, die Tirol-relevant sind. Sie haben jetzt den Bereich Verkehr angesprochen. Und da muss man schlicht und einfach sagen, dass natürlich Nationalstaaten, egal ob das jetzt im Süden oder auch im Norden sind, teilweise andere Interessen haben, als die wir hier vor Ort verfolgen. Wie gesagt, Allianzenpartnerschaften ist das Wichtigste, um sich mit vielen Partnern an ein Thema, das dann auch in Brüssel gehört wird, anzunähern.
Sie waren ja auch interimistischer Leiter des Tirol-Büros in Brüssel. Woran scheitert es, dass wir bisher, vor allem was den Transit betrifft, uns so schwer getan haben, mit Allianzen zu bilden?
Ich glaube, wir haben schon relativ viel erreicht. Die Problematik, die im Hintergrund ist, wir haben steigende Transitzahlen und das sehen wir Tag für Tag. Man darf nicht vergessen, die Europäische Union investiert in keinen anderen Projekt so viel wie in den Brenner Basistunnel. Also was da geschaffen wurde, ist schon ein großer Schritt, denn wir werden in Zukunft mit dieser Infrastruktur die Voraussetzung haben, damit wir den Verkehr verlagern können. Hätten wir damals nicht entschieden, und ich möchte daran erinnern, dass gerade Südtirol und Tirol sehr stark daran beteiligt waren, dass man in Wien und in Rom auch dieses Projekt schlussendlich dann genehmigt hat und in den Bau gekommen ist. Das wäre nie so weit gekommen, wenn die Regionen nicht so stark gewesen wären. Natürlich, am Ende des Tages hat es Rom und Wien entschieden, aber ich glaube, man hat da schon einen wichtigen Schritt gemacht, damit wir in Zukunft überhaupt verlagern können. Dass die Infrastruktur alleine nicht genug ist, absolut richtig, da bin ich einverstanden. Dafür braucht es eigene Logistikketten, den Ausbau der Terminals, der Infrastruktur und auch der Harmonisierung der Bahn. Denn wenn wir heute an die Bahn denken, dann müssen wir sagen, anders als im Flugverkehr, dass jeder Staat quasi noch seine eigenen Regeln hat. Und das ist auch mit ein Grund, wieso die Verlagerung beziehungsweise die Verlagerung von der Straße auf die Schiene nicht so schnell vorankommt. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ich gehe davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Aber jetzt ist der Tunnel am Brenner angekommen. Tirol, Südtirol waren da maßgeblich beteiligt und der Tiroler Landeshauptmann war nicht einmal bei dieser feierlichen Ankunft der Tunnelbohrmaschine Virginia. Ist das nicht ein bisschen negativ fürs Lobbying, das ja so wichtig ist?
Naja, ich glaube, dass das Bundesland Tirol in sehr, sehr vielen Gremien mitarbeitet, egal ob das in der Brenner Korridor-Plattform ist, wo Pat Cox als europäischer Koordinator federführend für die Kommission agiert. Da ist gerade das Bundesland Tirol sehr, sehr aktiv. Wir haben auch gemeinsam mit einigen EU-Abgeordneten ein Projekt lanciert, sprich das Pilotprojekt Brenner ohne Grenzen, wo man versucht eben, dass ein Güterzug von München nach Verona durchfahren kann und nicht an jeder Staatsgrenze stehen bleiben muss, Bremstests machen muss, Signalisierung etc. Ein sehr, sehr altes System in Wirklichkeit, das aber heute noch so funktioniert. Also wir versuchen ja aktiv mit Lösungsvorschlägen. Ich erinnere daran, dass wir von Tirol aus mit der Korridormaut im Jahr 2019 eigentlich schon vorgeprescht sind. Das findet jetzt in Verhandlungen, wird das diskutiert. Das LOT-System, wo Südtirol die Vorarbeit gemacht hat, auch hier war Tirol sehr stark involviert. Also wir arbeiten an vielen Stellen darauf hin, dass der Brenner Basistunnel, wenn er mal fertig wird, dann auch zu einem Erfolg im Sinne wird, dass eine Verlagerung überhaupt erst ermöglicht wird.
Früher ja war die Abteilung oder hieß die Abteilung, wo die Sie jetzt leiten, Referat S, Referat Südtirol. Dann ist das Europareferat geworden und dann ist noch einmal ergänzt worden mit praktisch Europaregion. Wie erklären Sie einem Bürger in Innsbruck, in Kufstein, in Landeck oder in Meran, was ist die Europaregion?
Die Europaregion, würde ich behaupten, ist so präsent, wie wir sie in der Bevölkerung und als Menschen wahrnehmen können. Und da liegt es in unserer Verantwortung eben auch, oder wie man das schön plakativ sagt, die Europaregion in den Köpfen und in den Herzen der Menschen zu verankern.
Aber ist das nicht immer so plakativ?
Es ist plakativ, aber es ist am Ende des Tages wahr. Gerade Südtirol, also nicht nur aus dem historischen Kontext heraus, ist natürlich Südtirol ein besonderes Anliegen, immer schon gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Also ich bin ja selbst Südtiroler und das darf natürlich auch sagen, dass das sicherlich ein Schwerpunkt sein wird, auch in Zukunft diese Beziehungen mit Südtirol zu verbessern. Allerdings glaube ich nicht aus einem historischen Kontext alleine heraus, sondern ich glaube, dass unglaublich viel Potenzial zwischen Tirol und Südtirol in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besteht. Und faktisch werden wir auch heute schon beispielsweise in Brüssel als Vorbildregion der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesehen. Also es gibt gar nicht so viele Regionen, die grenzüberschreitend so viel gemeinsame Projekte umsetzen. Nichtsdestotrotz gibt es immer Verbesserungen, gibt es immer Luft nach oben, man kann mehr machen, das steht ja außer Frage. Das sind wir auch bemüht, das jeden Tag umzusetzen. Man muss aber auch sagen, dass wir trotzdem ein italienisches nationales System haben, ein österreichisches nationales System und dort, wo wir nicht die Kompetenz dazu haben, ist natürlich auch eine Zusammenarbeit nicht immer sehr einfach. Ich denke nur an die Reform oder an die Euregio, die eigentlich die EVTZ erst seit 2011 besteht.
Also EVTZ, um zu sagen, der Europäische Raum für territoriale Zusammenarbeit, das ist ja ein sperriges Wort. Ist es nicht überhaupt so, dass sehr vieles sperrig ist, bürokratisch, Europa bürokratisch, die Euregio in vielen Bereichen bürokratisch. Sie sind ja jetzt in der Verwaltung und müssen sich damit herumschlagen. Gibt es nicht überhaupt zu viel Bürokratie?
Vielleicht wäre es natürlich manchmal, gewisse Dinge wären einfacher. Das wird so sein. Ich habe vorher kurz die Eisenbahnregeln angesprochen. Würde ich jetzt behaupten, dass es teilweise zu bürokratisch, aber es kommt ja alles aus einer Historie heraus. Also das sind ja alles Dinge, die über Jahrzehnte in Italien, Österreich oder in Deutschland gewachsen sind. Und da ist auch verständlich, dass man nicht die Regeln von einem Tag auf den anderen, dass die wegbrechen, dass man alles vereinheitlicht. Das ist ein langer Prozess. Und leider ist es eben so, dass wir manchmal eben als Bevölkerung, als Menschen auch nicht die Lust haben, so lange zu warten. Aber stecken eben Prozesse. Wir sind jetzt gerade in Europa aus meiner Sicht in einem Transformationsprozess. Das hat jetzt teilweise mit den, bevor der Krieg angefangen hat, auch mit dem Green Deal zu tun, mit den aktuellen Themen, die wir im Rahmen von Klimakrise etc. haben. Also es bewegt sich sehr viel, nur es geht leider nicht so schnell, wie wir es vielleicht erwarten würden, beziehungsweise wir erwarten uns, dass es rascher geht und schneller geht und deshalb vielleicht manchmal auch diese Unsicherheit, diese Ängste und vielleicht deshalb auch manchmal die Kritik gegenüber die da oben in Brüssel. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass der Weg der richtige ist. Nur eben geht es manchmal nicht so schnell, wie wir es uns hier vor Ort auch erwarten würden.
Aber wie erklären Sie einen Schafbauern in Tirol, der sagt, jetzt sind wieder 10 Schafe lang gerissen worden vom Wolf? Wie erklären Sie ihn aber, die EU sagt, Schutzstatus muss aufrecht bleiben, Entnahme nur mit großen, großen Hürden?
Da sind wir eigentlich bei einem sehr spannenden und bei einem Grundsatzthema, was die Europäische Union betrifft. Also die Europäische Union ist ja aufgebaut, auch wieder sperriges Wort, aber auf dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, die Kommunen sollten oder die Gemeinden sollten erledigen, was sie können. Das geht dann weiter Regionen.
Genau das ist nicht der Fall.
Und die EU sollte sich um die großen Themen kümmern. Natürlich gibt es hier auch Richtlinien, die Sie jetzt ansprechen, wäre diese Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie, die ebenso auf eine Konvention, auf die Berner Konvention zurückgeht. Und da ist natürlich die Frage auch angebracht, nach diesem Subsidiaritätsprinzip, was ist eigentlich möglich, dass die Gemeinden bzw. Regionen selbst lösen können? Natürlich braucht es gemeinsame Spielregeln, davon bin ich überzeugt. Es braucht auch eine Solidarität gemeinsam, weil vielleicht irgendwo anders in Europa gibt es das Thema nicht oder ist es nicht so präsent. Bei uns war es vor 20 Jahren auch nicht so präsent, wie es heute ist. Also wir müssen halt daran arbeiten, dass wir auch diese Regelungen vielleicht in den nächsten Jahren so überarbeiten, dass unsere Bevölkerung auch das Gefühl hat, das sind nicht die da oben in Brüssel, und die sind losgelöst von uns, sondern dass wir ein Teil von dem sind. Und ich glaube, dass das auch am Ende des Tages das Erfolgsrezept einer Europäischen Union ist. Und vielleicht noch ganz kurz, wir haben noch vor 2, 3, 4 Jahren hat man sehr häufig das Wort, ja, Europa ist ein riesengroßes Friedensprojekt. Europa steht für den Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Und das galt teilweise als anachronistisch, beziehungsweise als abgedroschene Phrase. Nun, heute im Jahr 2023 stehen wir da und sehen, dass es vielleicht doch nicht so war. Und ich beziehe mich jetzt ganz konkret auf den Ukraine-Krieg, der wiederum sicherlich Folgen für ganz Europa nicht nur geopolitisch hat, sondern auch für uns, wie man das tagtäglich erlebt.
Abschließende Frage. Sie sind Südtiroler, arbeiten in der Tiroler Landesregierung. War mir bei Ihnen der Wunsch zu sagen, eigentlich wäre ich am liebsten Doppelstaatsbürger oder ich hätte lieber den europäischen Pass?
Ich bin italienischer Staatsbürger, ich bin nicht österreichischer Staatsbürger und natürlich, wenn man in einem Land lebt, dann hat man natürlich schon auch, also bei mir jetzt schon etwas länger, den Wunsch zum Erhalt der Staatsbürgerschaft. Hat auch mit der politischen Partizipation zu tun und so weiter und so fort. Ich habe es allerdings nie als eine Hürde in meiner persönlichen Entwicklung gesehen. Ich habe Freunde, hier natürlich langjährige Freunde, im Süden noch meine Jugendfreunde. Also ich bin froh, dass ich in einem Europa aufwachsen kann und darf, wo es eben keine Grenzen mehr gibt, wo die Zusammenarbeit erleichtert wird. Ja, es ist richtig. Ich hätte auch sehr gerne, dass es manchmal ein bisschen einfach ist, aber ich glaube, im heutigen Europa zu leben, ist schon was Besonderes. Denn vor 100 Jahren, da wussten die Menschen in Europa gar nicht einmal, was im restlichen, in den anderen Ländern passiert. Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich schon sagen, dass das für mich jetzt nicht ausschlaggebend ist, welcher Staatsbürger ich bin, ob das dann ein europäischer Pass ist oder was auch immer. Mir ist es wichtig, für die Menschen hier, dort, wo ich lebe, vor Ort zu arbeiten. Und ich bin froh, dass ich das als Leiter der Abteilung in den nächsten Jahren, so hoffe ich, tun kann.
Herr Lochmann, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live, wie immer zu sehen auf dt.com und nachzuhören als Podcast.